muss nämlich ein bisschen Zeit heute hier zum Predigen, deswegen ist das besser, wenn ich jetzt einfach schnell anfange. Ja, schön. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf heute Abend. Ich kann nämlich gerade keine Bedrückung gebrauchen. Wobei, genauer gesagt, man kann ja eigentlich nie Bedrückung gebrauchen. Es ist wie ein dritter Schuh. Kann man einfach nichts mit anfangen. Und sollte man nicht haben. Ich habe letztes Mal mich dauernd versprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Ich habe immer aus dem Epheser vorgelesen und dann habe ich aber immer Galater gesagt. Und das ist mir nachher echt selber auf die Nerven gegangen. Und dann dachte ich mir, bevor mir das heute wieder passiert, predige ich einfach was aus dem Galaterbrief. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Also gut, in dem Sinne dann Römer 5. Ich meine Galater. Galater 5. Ab Vers 13 und dann bis Vers 18. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Darum sage ich, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, so dass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Ja, Psalm 119 sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der fette Beute gemacht hat. Also freuen wir uns jetzt eben alle über das Wort Gottes. Sagen wir, Halleluja, danke, dass solche guten Sachen in deinem Wort drinstehen, Jesus, das ist richtig toll. Ja, danke, dass du uns herausforderst und weiterbringst und dass du uns helfen willst, das eine oder andere aus unserem Leben rauszukriegen. Halleluja. Amen. Ich möchte diese Predigt nennen, Strategien gegen Sünde. Dabei ist mir der Zufall zur Hilfe gekommen. Bin ich irgendwie im Internet mal wieder bei einstürzenden Neubauten gelandet. Das war früher eine meiner Lieblingsbands, als ich noch im Fleische wandelte, das Paulus gerade erwähnt hat. Und da fiel mein Blick auf diese berühmte Platte Strategien gegen Architektur. Und ich dachte, wow, geiler Titel. Ich nenne diese Predigt einfach Strategien gegen Sünde. Und dann habe ich endlich mal was auf die Predigtkassetten draufkommt. Ha. Ich mal fein raus, sonst weiß ich das immer nicht. Paulus redet hier viel vom Fleisch und vom Geist und ich vermute, dass man das so ein bisschen erklären muss. Und zwar meint er mit Fleisch, meint er jetzt nicht, oh, deine Muskelmasse, die der eine mehr und der andere weniger mit sich rumträgt, je nachdem, wie sportlich wir gerade drauf sind, sondern mit Fleisch meint Paulus das, was wir natürlicherweise gerne machen. Das, was nicht unbedingt etwas mit Gott zu tun hat, das, worauf man irgendwie Bock hat, das, was aber trotzdem schlecht ist für einen selber oder für die Mitmenschen oder halt etwas ist, worauf Gott überhaupt nicht steht. Und demgegenüber, sagt Paulus, gibt es halt auch den Geist und man kann auch nach dem Geist leben. Und mit Geist meint er das, was Gott wohlgefällig ist, meint er den Heiligen Geist, der in uns ist und der uns Sachen beibringt über Jesus. Und meint halt einfach wie das, was Gott gut findet, was keine Sünde ist und was man nach Möglichkeit lassen sollte. Und ich glaube, dass jeder so, der eine Weile mit Jesus unterwegs war, auch das kennt, was Paulus da sagt, und wieso das Fleisch und Geist nicht immer unbedingt dasselbe wollen, sondern vielleicht sogar meistens eher nicht dasselbe wollen. Und dass man dauernd irgendwie Sachen merkt, auf die man gerade total Bock hätte, wo man aber weiß, dass Gott das nicht richtig gut findet. Und wo man dauernd in so einem Konflikt drin ist und wie das man versucht und welche Sachen nicht zu machen und dafür aber das zu machen, was Jesus möchte. Und dass einen das wirklich manchmal zerreißen kann. Also wenn man ehrlich ist und nicht zu fromm ist, das zuzugeben, dann weiß jeder genau, wovon ich jetzt gerade rede. Und dann weiß auch jeder, wie schwierig das manchmal sein kann, weiter das zu machen, was Jesus uns sagt und nicht wieder zurückzufallen und ganz in alten Mustern zu leben und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und einfach sein eigenes Ding zu drehen. Und wie schwer das manchmal ist, in diesem Prozess von Jüngerschaft und Heiligkeit drin zu bleiben und Jesus nachzufolgen und immer mehr das zu machen, was Gott eigentlich von uns will. Und das ist ja so das Thema der Predigtreihe, die ich vor einer Weile angefangen habe und die ja uns vielleicht sogar noch eine ganze Weile begleiten wird, dass es jetzt einfach um Sünde geht und um Werte reinzukriegen, Sünde rauszukriegen aus dem Leben und immer Jesusmäßiger zu sein und immer weniger von dem Kram zu machen, dem die Bibel nicht gut findet und von dem Gott einfach nicht will, dass wir das machen. Jetzt bringt Paulus hier so ein paar Beispiele und ich bin sicher, dass das einfach nur Beispiele sind. Das ist keine vollständige Liste. Paulus hat an anderer Stelle im Römerbrief und im Epheserbrief auch nochmal über Sünde geredet und da hat er ganz andere Beispiele. Und ich vermute auch, dass wenn Paulus heute Abend hier wäre, dann würde er wahrscheinlich ganz andere Beispiele haben. Leider ist er nicht hier, deswegen muss ich ihm da so ein paar Worte in den Mund legen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Paulus jetzt hier über Fleisch und über Geist predigen würde, dann würde er vielleicht sagen, Leute, ganz offensichtlich, was Werke des Fleisches sind. Den ganzen Tag vor der Pläse rumhängen und nicht in eine Gemeinde gehen. Morgens schon betrunken sein und nicht zum Beten kommen. Definitiv ein Werk des Fleisches. Und alle möglichen Sachen würde er wahrscheinlich durchgehen. Und ich vermute mal, dass der ein oder andere von uns sich ertappt fühlen würde und sagen würde so, ja, okay, das ein oder andere Werk des Fleisches scheine ich doch noch in meinem Leben drin zu haben. Aber dass wir sehr wohl auch so den Punkt verstehen würden, was Paulus sagen wollte und dass wir nachher ziemlich genau wüssten, was denn jetzt eigentlich Werke des Fleisches sind und was so Dinge sind, die die Bibel Sünde nennt und wo Gott gerne möchte, dass wir darüber wegkommen. Jetzt ist es ja relativ einfach, das zu verstehen, aber es ist ein bisschen schwieriger, das loszuwerden. Also es ist schwieriger, Sünde loszuwerden, als zu verstehen, was eigentlich Sünde ist. Und ich glaube, dass es sehr wenigen Christen eigentlich gelingt, so dass sie alles irgendwie in ihrem Leben, von dem sie wissen, dass es eigentlich nicht gut ist, loswerden. Und dass im Gegensatz dazu eigentlich viele von uns mit einem sehr schlechten Gewissen rumlaufen, aber relativ wenig Sieg über Sünde haben. Und das sollte echt nicht so sein. Zum einen sollten wir nicht unbedingt Leute sein, die ein schlechtes Gewissen haben, sondern wir sollten wissen, dass egal was ich mache, ich bin immer noch bei Gott willkommen und Jesus liebt mich trotzdem. Und zum anderen sollten wir wirklich über Sachen wegkommen. Also es sollte tatsächlich in unserem Leben normal sein, dass wenn wir zurückgucken, dass wir sagen, hey, altes Bild von mir gesehen, vor 10 Jahren, da habe ich noch das und jenes gemacht, das mache ich jetzt zum Glück alles nicht mehr. Aber es sollte wirklich normal sein, dass wenn wir auf unser Leben gucken, dass es eine Entwicklung gibt und dass wir über einen gewissen Zeitraum hinweg immer Jesusmäßiger werden. Vielleicht sieht man es nicht immer von Woche zu Woche oder Monat zu Monat, aber so innerhalb von Jahreszyklen oder mehreren Jahren sollte man tatsächlich schon sehen, dass wir uns weiter auf Gott zuentwickelt haben und uns nicht weiter von ihm entfernt haben. Paulus sagt kurz da drauf, ich meine, dass wir Galater 5, 26, 29, irgendwas in dem Dreh, sagt er, wenn wir schon im Geist leben, dann sollen wir doch bitte auch nach dem Geist wandeln oder dem Geist folgen, wie meine Einheitsübersetzung das sagt. Und das ist so diese alte Theologie, die wir auch immer wieder in Gottesdiensten haben, dass du sehr wohl irgendwie schon lebendig gemacht worden sein kannst von Gott, dass Jesus schon in dir lebt, dass dein Platz im Himmel schon gesichert ist und das alles, aber dass du trotzdem nicht nach dem Geist lebst. Du kannst Christ sein und immer noch wie ein Atheist leben. Aber das sollte natürlich nicht so sein. Also was Paulus im Grunde genommen sagt ist, Freunde, wenn ihr schon Christen seid, dann bitte tut mir den Gefallen und euch selber auch und verhaltet euch doch auch so, dass man das auch erkennen kann und lebt nicht einfach nur ein bisschen mit Jesus, aber führt dann trotzdem noch wie das Leben, das auch jeder Heide führt, sondern lebt doch dann bitte so irgendwie wie Leute, die wirklich Jesus in ihrem Herzen drin haben. Und ich hoffe, dass das nicht so rüberkommt, dass das Druck macht, so bei euch. Wenn das so rüberkommt, dann ist es nicht so rübergekommen, wie Paulus es meint oder wie ich es meine und ganz bestimmt auch nicht so, wie Jesus es meint. Ich hoffe mehr, wie dass das rüberkommt wie so ein Ansporn. Dass man sagt, so ja, das ist mein Ziel, da möchte ich hinkommen. Ich möchte wirklich sein wie Jesus und ich möchte die Sachen, die mich jetzt noch total beschäftigen und von denen ich selber weiß, dass das Mist ist, das möchte ich wirklich hinter mir lassen. Ich möchte weiterkommen damit, ich möchte charakterlich mich entwickeln und möchte Jesus immer ähnlicher werden. Und wie du es dann letzten Endes machst, also wie du versuchst, dein Ziel zu erreichen, ist fast egal. Hauptsache, wir kommen an. Oder Hauptsache, wir kommen weiter. Und ich habe 4 Strategien mal aufgeschrieben und euch mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie sinnvoll sind oder dass sie helfen können im Kampf gegen Sünde. Ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, in den letzten Jahren sowieso immer wieder mal. Ist klar, wenn man sich mit Christen trifft, dann redet man manchmal über sowas. Aber gerade jetzt so in den letzten 2 oder 3 Wochen natürlich auch wieder vermehrt, weil das Thema in der Gemeinde gerade wieder größer und wichtiger wird. Und dann spricht man natürlich auch miteinander und fragt so, hey, was machst du denn eigentlich damit? Oder wie kommst du eigentlich über Sünde weg? Wie kriegst du Sachen unter die Füße? Und ich glaube, dass einfach 4 Sachen total wichtig sind oder dass es so 4 Möglichkeiten gibt, die man gehen kann. Vielleicht sind es noch mehr und ich habe so ein paar nicht gefunden, aber so 4 scheinen auf jeden Fall ganz schön wichtig zu sein. Und ich habe einfach mal dann diese Beispiele, die Paulus genommen hat, die habe ich auch genommen und habe die so ein bisschen da rein sortiert, um da einfach auch Beispiele von zu haben und möchte euch die vorstellen. Das erste, Gott macht frei. Johannes 8, Vers 26, weiß jemand, was da steht? Okay, dann helfe ich euch. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das war früher immer so das eigentliche oder das einzige, was ich an Sündebekämpfungsstrategien zugelassen habe. Das war mir von Anfang an total wichtig. Ich habe einen Gott, der frei machen kann. Meinem Gott ist nichts unmöglich. Und auch wenn ich irgendetwas nicht hinkriege, dann kann Jesus das immer noch machen. Und ich habe in der ersten Zeit eine sehr gute Seelsorgerin gehabt, die mir einiges beigebracht hat über den Glauben. Was war... Okay, dann merke ich mir, aber wer sich für den Herrn frei macht, der ist wirklich frei. Also ich hatte in der ersten Zeit jedenfalls eine sehr gute Seelsorgerin, wesentlich ältere Frau, und die hat mir also sehr geholfen, so auf dem Weg ins neue Leben. Und sie hat mir irgendwann auf so einen DIN A4 Zettel in Schönschrift geschrieben, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, Johannes 8, 36. Und ich habe mir das an mein Regal neben dem Bett gehängt und habe da immer drauf geguckt und es hat mich total ermutigt. Und es hat eigentlich bis heute den Ansatz geprägt, wie ich mit Sünde umgehe, nämlich dass immer so dieses Vertrauen da ist, Jesus kann das machen. Auch wenn ich das selber nicht kann, Jesus kann es machen. Und ich habe auf diese Weise, bin ich viele Sünden losgeworden. Gleich nach meiner Bekehrung hat Gott mich glücklicherweise, also vielmehr nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Gott mich völlig frei gemacht von allem Drogenzeug und ich war echt völlig clean, so von einem Tag auf den anderen. Einfach wie, weil Gottes Geist in mir war. Und ich merkte, ich habe jetzt etwas, das ist so viel besser als alles, was ich vorher gesucht habe. Und Jesus hat mich echt frei gemacht. Und dann so ein paar Jahre später, wie war es genau das gleiche mit dem Rauchen, wo ich immer vorher versucht habe, aufzuhören zu rauchen und es hat nicht funktioniert. Und immer mal einen Tag geschafft, mal eine Woche geschafft und dann wieder angefangen. Und irgendwann wache ich morgens auf, habe am letzten Tag Abend noch ganz normal geraucht, sogar ein bisschen mehr, weil es mir scheiße gegangen ist. Und wache am nächsten Morgen auf und weiß, ich bin frei, ich muss nicht mehr rauchen. Habe ich dann auch nicht mehr, ist jetzt, ich weiß nicht, 15 Jahre nicht, 13 Jahre oder sowas her, auf jeden Fall schon mehr als ein Jahrzehnt und im ganzen Jahrzehnt keine einzige Zigarette geraucht, Halleluja. Und Gott hat das einfach gemacht. Das heißt nicht, dass es einfach gewesen ist. Es gab dann nach ein paar Wochen, und wir kam richtig Schmacht zurück, und ich hatte total Bock zu rauchen und habe auch schon da fast die Tapete von den Wänden gekratzt. Aber Gott hat mich echt durchgetragen, ne, und ich musste wirklich nicht mehr rauchen. Und das war wirklich was total Geiles. Also freue ich mich bis heute drüber. Bis heute ist es so, dass immer, wenn ich noch Bock habe, mal eine Zigarette zu rauchen, dass ich mir sage, auf keinen Fall, weil ich will diese Freiheit, die Jesus mir gegeben hat, nicht gefährden. Ich will auf keinen Fall dahin zurück. Ich will auf keinen Fall das wiederhaben, was Gott mir damals weggenommen hat, sondern ich bin super glücklich darüber, dass Jesus mich frei gemacht hat. Und ich bin ja jemand, der ein bisschen begeistert ist von Gottes Übernatürlichkeit und der das total schätzt, wenn Gott irgendwo übernatürlich eingreift. Und mich haben immer die Geschichten fasziniert von so einer Erweckung irgendwann im 19. Jahrhundert, muss das gewesen sein, in USA, wo der Heilige Geist, ja, ich weiß, ich sollte kein Borat gucken, habe ich auch nicht, ich habe das, Mö hat mir das alles erzählt, die besten Witze daraus. Und der Heilige Geist ist so stark gefallen da in den Versammlungen, dass Leute halt auch nicht mehr stehen bleiben konnten und unter der Kraft des Heiligen Geistes zu Boden gegangen sind, wie wir das ja heute auch noch kennen, nur mit dem Unterschied, dass sie Stunden liegen geblieben sind. Also die hatten immer Leiterwagen dann davor und haben dann die ganzen Leute, die im Geist geruht haben, auf die Leiterwagen gepackt und haben die nach Hause gebracht, und einen Tag später sind die erst wieder aufgestanden und waren teilweise völlig verändert danach. Also auf einmal irgendwie war da nichts mehr mit irgendwelchen Sachen, wo sie vorher drunter gelitten haben, sondern Gott hat sie total befreit. Das war wie so eine Narkose, und dann irgendwie unter der Narkose hat Gott ihr Herz operiert. Und es ist wahnsinnig, was passiert da. Und ich meine, dass wir als Christen immer diese Hoffnung haben sollten. Und ich meine, dass es für uns als gläubige Leute immer Gebet so der erste Schritt sein sollte. Ganz egal, was du brauchst, egal worunter du leidest, wenn du einen allmächtigen Vater hast, dem die ganze Welt gehört, ist es logisch, zu ihm zu beten. Und wir sollten immer damit rechnen, dass Gott auf diese Weise eingreift, dass Gott auf diese Weise unser Leben verändert. Und wir sollten auch immer damit rechnen, dass es in der Gemeinde nicht die Ausnahme ist, dass so etwas passiert, sondern dass es in der Gemeinde normal ist. Aber wir wissen auch, dass es nicht immer so funktioniert und dass man manchmal vielleicht zu einer anderen Strategie greifen muss, um Sünde unter die Füße zu kriegen. Ach, jetzt habe ich das Beispiel vergessen. Also ich glaube, dass das ganz besonders bei Spaltungen, Parteiungen und Eigennutz oft so ist, dass du mit jemandem totalen Streit hast und dann stehst du in der Anbetung und auf einmal irgendwie merkst du, wie Gott dein Herz anrührt, und du merkst, dass eigentlich du falsch bist und dich entschuldigen solltest und nicht der andere, und du hast die Gelegenheit, es wieder in Ordnung zu bringen. Oder du merkst, dass du vielleicht ein total eigennütziger Typ bist und dass du dich immer nur um dich selber drehst, aber je mehr du Jesus kennenlernst, umso mehr stellst du auf einmal fest, dass du Liebe zu anderen Leuten kriegst und dass du auf einmal nicht mehr so sehr an dich selber denkst, und irgendwann stellst du vielleicht fest, dass du ganz frei geworden bist davon, dass du dich irgendwie gar nicht mehr irgendwie dafür interessierst, dass es immer nur dir gut geht, sondern dass du andere Leute und das Reich Gottes richtig im Blick hast, weil Gott dich einfach verändert hat dadurch, dass du an ihm dran geblieben bist. Da gibt es aber auch Sachen, die sind extrem schwer unter die Füße zu kriegen, weil die Wurzeln haben, die ganz tief in deine Persönlichkeit reinragen. Und weil du die vielleicht schon in der Kindheit angefangen hast zu etablieren, hast du ja irgendwelche Dinge angewöhnt, mit Problemen umzugehen oder mit Verletzungen umzugehen. Und das zieht sich einfach wie durch dein ganzes Leben. Und so eine Sünde ist dann auf einmal mehr ein Symptom von etwas, als dass es die eigentliche Krankheit ist. Und wenn du sowas hast, dann brauchst du dringend innere Heilung. Das wird dann oft nicht mit einem Gebet geschehen sein, das wird da einfach nicht reichen, sondern dann brauchst du es vielleicht, dass du einfach mal dein Leben aufrollst und aufarbeitest, dass du dir Hilfe suchst und dass du einfach mal die Situation in dir durchgehst und dafür betest, dass Gott dir heilt. Und ich habe dabei gedacht an so Sachen wie Feindschaften, Streit, Eifersucht, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage. Da komme ich gleich noch zu, was das genau ist. Trink- und Essgelage klingt ja spannend. Also das sind so Sachen, wo es dir schon hilft, dich mal zu fragen, warum bin ich eigentlich so ein neidischer Typ? Warum kann ich mich nicht darüber freuen, wenn es jemand anderem gut geht? Warum kann ich mich nicht und wir von Herzen darüber freuen, für dass jemand in meiner Gemeinde viel mehr gesegnet ist als ich und es ein viel besseres Leben eigentlich hat? Warum kann ich nicht Gott von Herzen dafür danken, sondern warum gibt mir das immer so einen Stich? Warum bin ich immer irgendwie neidisch dann? Warum denke ich mir immer, meine Güte, der Hahnepampel, irgendwie, der kriegt alles von Gott, aber ich kriege überhaupt nichts von Gott. Das ist total ungerecht. Und irgendwas wird es in deinem Charakter geben. Irgendwas wird in deiner Persönlichkeitsentwicklung falsch gelaufen sein, wenn du nicht anderen Leuten von Herzen etwas Gutes gönnen kannst. Und dann ist es einfach dran, da bis zu den Wurzeln vorzudringen und Heilung da dran kommen zu lassen, an dem Punkt gesund zu werden. Und du wirst wahrscheinlich merken, dass du auf einmal ganz anders darauf reagierst, wenn jemand anders mehr hat als du und dass so Neid und Missgunst auf einmal nicht mehr da sind. Ganz besonders stark empfinde ich sowas bei so Sachen wie Ess- und Trinkgelage. Eine total malerische Sache, deswegen habe ich mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und muss gestehen, so meine erste Assoziation waren irgendwelche grottenschlechten französischen Schwarz-Weiß-Filme. Da geht es irgendwie immer bloß um Ficken, Saufen, Fressen. Und aber ich glaube, das ist nicht das, was Paulus gemeint hat. Ich glaube nicht, dass er vorher so eine französische Filmnacht gemacht hat. Sondern, dass er an Leute gedacht hat, deren ganzer Lebensinhalt Essen und Trinken ist. Und ich glaube, wenn du heute moderne Beispiele dafür bräuchtest, dann wären das Leute, die immer, wenn sie traurig sind, einen Pfund Schokolade essen. Und davon gibt's gar nicht so wenige. Immer wenn man traurig ist, immer wenn man down ist, wie haut man sich jede Menge Schokolade rein. Und das ist ja dann, sobald der Blutzuckerspiegel steigt, geht's einem auf einmal auch viel besser und man wird wieder ausgeglichener und es geht einem gut. Oder andere Leute, wie deren einzige Problemlösungs- oder Problembewältigungsstrategie Saufen ist. Auch davon gibt's nicht so wenige. Leute, die verletzt worden sind und das Erste, was sie machen, ist zur Tanke gehen, Sixpack kaufen. Und dann geht's halt ab und irgendwann merkt man's nicht mehr. Ist dieser Stachel, dieser innerliche weg und man fühlt sich wieder einigermaßen gut. Bis zum nächsten Morgen, wenn mit dem Kater auch so die Erinnerung wiederkommt und man macht einfach weiter. Und im Grunde genommen, wenn man sich das mal so rein rational betrachtet, ist das völlig seltsam. Das Problem geht nicht vom Fressen weg. Und das geht auch nicht vom Saufen weg. Das Problem hat noch nicht mal was mitbekommen davon. Es hat überhaupt nichts mit zur Problemlösung beigetragen. Das Einzige, was es halt gemacht hat, ist dir kurzfristig ein gutes Gefühl gegeben, aber es ändert nichts positiv in deinem Leben. Im Grunde genommen macht es so gar alles nur noch schlimmer. Und wenn du solche Suchtstrukturen in deinem Leben hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du innere Heilung brauchst, dass irgendwas in dir zerbrochen ist, dass du aus irgendeinem Grunde eine völlig falsche Strategie hast, um mit Problemen umzugehen, nämlich da halt eine Suchtstrategie und dass Gott da wirklich dran muss und dass es auch viel innere Arbeit benötigen wird, dass es lange dauern wird, bis du zu den Wurzeln gekommen bist, dass es ein schmerzhafter Prozess wird, aber dass tatsächlich irgendwie auch Heilung dann in dein tiefstes Inneres rein muss, wenn du davon frei werden willst. Und Gott sei Dank gibt's dafür Seelsorger, Psychotherapeuten, irgendwie so, je nachdem, was man irgendwie braucht. Und es ist gut, dass es Leute gibt, die uns in solchen Prozessen begleiten, weil manche Sünde wirst du nur unter die Füße kriegen, wenn du wirklich tief innerlich geheilt bist und es nicht noch irgendwelche unerlösten Bereiche in deiner Persönlichkeit gibt. Ist doch eigentlich ein total gutes Thema, oder? Das dritte, Vertrauen lernen. Ich glaube, es gibt Sachen, die kriegst du nur unter die Füße, wenn du gelernt hast, Gott zu vertrauen. Oder sie zeigen wieder an, dass wenn du es machst, mir zeigt das an, dass du einen Mangel hast im Gottvertrauen. Und das ist für mich gerade wie sowas wie Götzendienst und Zauberei. Götzendienst, glaube ich, das habe ich sogar schon mal gesagt, also ein Götze ist eigentlich alles, was dir wichtiger ist als Gott. Oder alles, wo du dich rückversichern musst, bevor du das machst, was Gott dir sagt. Gott gibt dir einen Eindruck, bete für diesen und jenen Menschen da gegenüber in deinem S-Bahn-Abteil und du denkst mir sofort an deinen guten Ruf. Und du machst dir Gedanken, was ist, wenn das nicht klappt, was ist, wenn der Eindruck falsch war, was ist, wenn ich dann irgendwie blöd angeguckt werde und du machst es im Zweifelsfalle nicht. Dann ist dein guter Ruf in diesem Fall ein Götze. Vieles, wie was im Reich Gottes nicht funktioniert, obwohl Gott es gerne haben wollte oder was auch in unserem eigenen Leben möglicherweise nicht funktioniert, obwohl Gott es will, liegt letzten Endes am Geld. Es gibt super viele irgendwie von uns und auch ganz viele Gemeinden, bei denen letzten Endes das Geld darüber entscheidet, ob etwas, was Gott sagt, gemacht wird oder nicht. Gott sagt dir, geh nach Afrika, werd Missionar. Und du sagst, ey, ich habe keine Kohle, kann ich nicht machen. Und du gehst nicht. Gott sagt, kauf dieses und jene Gebäude. Und Gemeinde sagt, nee, können wir nicht machen. Wir haben nicht annähernd genug Geld dafür. Wir können es nicht wagen, uns da aufs Eis rauszuwagen. Obwohl wir wissen, dass es Gottes Reden ist, machen wir es letzten Endes nicht. Und das Einzige, was du machen kannst, ich glaube tatsächlich wirklich das Einzige gegen solche Vertrauensdefizit-Dinge, ist es einfach trotzdem zu machen. Völlig unangenehmer Weg, aber es reicht nicht, einfach zu Hause drüber nachzudenken. Es reicht nicht, die Bücher zu lesen von Leuten, die es gemacht und geschafft haben, sondern du musst dich in Situationen reinbegeben, in denen du auf Gott angewiesen bist und du musst sehen, dass Gott das hält, was er gesagt hat, und dass du dich wirklich auf Gott verlassen kannst. Anderen Weg gibt es nicht. Das ist bei den meisten dieser Sachen so, dass es auch, wenn du Angst hast vor dem Aufzug fahren, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass das Ding auch wirklich oben ankommt im 20. Stock, dann ist das Einzige, was du machen kannst, ist nicht irgendwie die Herstelleranweisungen des Aufzugherstellers zu lesen, sondern das Einzige, was du tun kannst, ist Aufzug fahren. Reinfahren, reinsteigen, rauffahren, aussteigen, wieder rein, runter, rein, rauf, so weiter. Und irgendwann wirst du merken, dass die Angst aufhört und dass du weißt, das Ding trägt tatsächlich und es bringt mich rauf und runter. Und genauso ist es auch bei Gott. Die einzige Möglichkeit, wirkliches Gottvertrauen zu kriegen, ist, bring dich in schwierige Situationen, aus denen nur Jesus dich rausholen kann. Mach einfach das, was Gott dir sagt, ganz egal, was dein Umfeld dazu sagt, egal, was deine Geldbörse sagt, egal irgendwie was irgendjemand mir davon denkt, tu es einfach und guck, ob das funktioniert, was Jesus dir sagt. Und dann bleib dran. Vertrauen lernt man nur in schwierigen Situationen. Und das vierte und damit auch das letzte ist der Wille. Es gibt Leute, die sind extrem gesegnet mit einem guten Willen. Die nehmen sich etwas vor und ziehen es durch. Und damit kommst du fast mit jeder Sünde klar, das ist ganz egal was. Gibt Leute, die sagen, ab heute mache ich dieses und jenes nicht mehr oder umgekehrt, ab heute mache ich dieses und jenes, werde jeden Tag 5 Stunden Mathe pauken, damit ich mir mein Abi bestehe. Und die nehmen sich das nicht nur vor, sondern die ziehen das auch noch durch. Vor solchen Leuten habe ich immer den Hut gezogen, weil ich immer gerne einer von ihnen gewesen wäre. Also auch bis heute eigentlich. Also ich würde mir sehr wünschen, willensstärker zu sein, als ich das bin. Aber ich glaube auch, dass in jedem von uns ein stärkerer Wille drin ist, als wir uns das überhaupt vorstellen. Und ich glaube, dass wenn wir in Situationen kommen, in denen das freigesetzt wird, dass unser Wille auf einmal irgendwie so stark ist, wie wir uns das nicht mal erträumen würden. Ich habe jetzt einen Roman gelesen von Chet Baker. Kennt den jemand? Bento kennt Chet Baker, oder? Wahrscheinlich auch der Einzige. Also Chet Baker war Musiker, ein begnadeter Jazz-Trompeter. Und er war so wirklich einer so seiner besten Zeit, der besten seiner Zeit. Irgendwie hat schon mit Anfang 20 mit allen Jazzgrößen zusammengespielt und war halt irgendwie ein wahnsinnig berühmter Typ. Einer der wenigen, die sogar kommerziell erfolgreich waren und nicht arm geworden sind durchs Trompetespielen. Und Chet Baker hatte sein Leben lang ein riesengroßes Drogenproblem. Er ist 58 geworden und mindestens 38 Jahre davon war er heroinabhängig und hat alles andere sich auch noch reingepfiffen, war halt einfach so ein typischer Jazzmusiker. Und irgendwann kriegte er mal richtig einen auf die Fresse. Irgendwo in San Francisco in einer dunklen Straße haben ihn ein paar Leute überfallen, man weiß nicht genau wer, wahrscheinlich irgendwie ein Dealer, dem er noch Geld geschuldet hat oder sonst was. Und die haben ihm sowas von die Fresse poliert, dass er danach halt ein neues Gebiss brauchte. Und wenn du Trompete spielst, wieder, also weißt du, es ist fast unmöglich, mit dem Gebiss Trompete zu spielen. Also er musste wirklich ganz neu nochmal spielen lernen und hat 3 Jahre investiert und konnte nach 3 Jahren wieder besser spielen als vorher. Und das als Junkie. Also ich meine, Junkies sind eine Bevölkerungsgruppe, die nicht dafür berühmt ist, einen starken Willen zu haben. Und trotzdem hatte er ein Ziel, das ihn so motiviert hat, dass er jeden Tag geübt hat, dass er jeden Tag wieder aufgestanden ist, jedes Jahr, jeden Tag wieder neu seine falschen Zähne irgendwie reingetan hat und neu trompetet hat, bis er wieder da gewesen ist, wo er vorher auch gewesen ist. Und ich glaube, dass es etwas gibt, wenn es etwas gibt, was dich motiviert, wenn es etwas gibt, irgendwie, was dich so anzündet, dass du sagst, ich will das unbedingt haben oder ich will das unbedingt können, dann wirst du Kräfte in dir finden, da hättest du gar nicht mit gerechnet. Und Paulus sagt uns hier etwas, was meinig dazu angetan ist, wirklich Willen freizusetzen. Nämlich er sagt, Leute, die solches tun, werden Gottes Reich nicht erben. Und damit redet er meines Erachtens nicht über die Ewigkeit. Ich glaube nicht irgendwie, dass du dir mit Sünde den Platz im Himmel verspielst. Ich glaube nicht irgendwie, dass es so ist, wenn du über Jahre irgendwas nicht unter die Füße kriegst, dass irgendwann dann Petrus dich an der Himmelspforte empfängt oder wer auch immer da dann steht und sagt, nee, tut mir leid, Kollege, du kommst nicht rein. Aber wovon Paulus da redet, ist, dass du Gottes Herrlichkeit auf Erden nicht in dem Maße erleben wirst, wie wenn du ein heiliges Leben führst. Und im Grunde genommen ist es total klar, was dahinter steckt. Nämlich, du kannst dich nicht die ganze Zeit um andere Sachen drehen als Jesus und erwarten, dass die Kraft Gottes irgendwie bei dir ist, als ob du super straight mit Gott unterwegs wärst. Du kannst nicht über den ganzen Tag vorm Fernseher hängen und trotzdem erwarten, dass die Herrlichkeit Gottes völlig stark da ist. Aber das, wofür wir geboren sind, ist nicht vom Fernseher hängen. Es ist nicht, sich komische Filme anzugucken. Es ist nicht, geizig zu sein und missgünstig zu sein und depressiv und was weiß ich was zu sein. Sondern wie das, wofür wir letzten Endes geboren sind, ist, dass wir die gleichen Sachen erleben wie die Leute in der Apostelgeschichte. Ist, dass wir es erleben, wie dass unser Schatten auf Leute fällt und die sind gesegnet. Ist es, dass wir eine Kommunikation mit Jesus haben, wie dass wir wissen, was Gott uns zu sagen hat. Ist es, dass wir die Nähe des Heiligen Geistes spüren und dass wir einfach ein Stück Himmel auf diese Erde bringen? Und als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, meine Güte, mich motiviert das auf jeden Fall, weil ich auf keinen Fall das verpassen möchte, wofür ich eigentlich geboren bin. Ich möchte nicht irgendwie um einzelner, kleiner, netter, sündiger Zerstreuungen wegen am Ziel meines Lebens vorbeileben, sondern ich möchte alle meine Ressourcen, die ich habe, alle Kraft, die in mir ist, aller Wille, der da ist, alle Möglichkeiten, die ich habe, möchte ich gerne auf dieses eine Ziel lenken, dass ich Jesus hier auf dieser Welt so sehr erlebe, wie es irgendwie möglich ist. Möchte ich mich darauf konzentrieren, dass ich irgendwann im Himmel ankomme und bei allem, was ich da sehe, sagen kann, das kenne ich schon. Gläsernes Meer, kein Ding, da war ich schon. Jesus erkenne ich sofort wieder, dem habe ich so oft in die Augen gesehen. Paulus, irgendwie kommt mir sofort bekannt vor, weil ich irgendwie so sehr irgendwie in seinem Buch zu Hause bin. Und diese ganzen Dinge, die es da gibt, irgendwie, die habe ich alle irgendwie schon auf Erden erlebt. Und ich glaube, dass das ein Ziel ist, das wirklich Wille freisetzen kann. Das wirklich irgendwie Leute motivieren kann, in diese Richtung zu gehen und zu sagen, wie ganz egal, wie was es mich kostet, ich will es einfach haben. Und zwar so sehr, irgendwie, dass ich bereit bin, Seelsorge zu machen und für mich beten zu lassen und einfach irgendwie auch mal Nein zu sagen bei irgendwelchen Versuchungen und Anfechtungen, weil ich einfach ein Ziel vor Augen habe, das mir so wichtig ist, dass ich weiß, dass es das wert ist. Und die Sünden, die ich da ganz besonders stark sehe, sind Dinge wie Unzucht, Unsittlichkeit, ein ausschweifendes Leben oder Jähzorn. Gerade sowas wie Unzucht. Meine Güte, bei jedem Ehebruch, der passiert, muss doch irgendwann dieser Moment kommen, wo man aufwacht, nochmal so eine wache Sekunde hat und wo man sagen kann, nein, mache ich nicht. Und auch bei Jähzorn, wenn du jemand bist, der so aus der Haut fährt und mit Sachen um sich schmeißt und irgendwie seine ganze Umgegend terrorisiert, dann muss es doch auch irgendwie diesen wachen Moment geben, wo man einfach sagt, so in Jesu Namen, ich raste jetzt nicht aus. Oder ich gehe zum Ausrasten in den Keller und hack ein bisschen Holz oder ich mache Sport oder was weiß ich was. Aber ich will einfach nicht so weiterleben. Und letzten Endes, und wie kann das natürlich bei jeder Sünde passieren, und wie auch bei jedem schlechten Gedanken, dass irgendwann dieser Moment kommt, dass du sagst, ich denke da jetzt aber nicht weiter, ich schraube mich jetzt nicht weiter da rein, ich denke nicht darüber nach, dass ich vielleicht scheiße sein kann, weil ich weiß, dass ich es nicht bin und deswegen höre ich jetzt einfach auf damit. Aber so dieser Wille und dieser unbedingte Wille, heilig zu leben und Jesus in sein Leben zu lassen, ist, glaube ich, etwas, was wir echt unterschätzen. Und vielleicht können wir auch einfach dafür beten, dass Gott uns da stärker macht und mit einer stärkeren Willenskraft ausstattet, dass wir wirklich Leute sind, die einfach Nein sagen, wenn der Teufel kommt. Ich meine, wie cool ist das, wenn der Teufel frustriert wird, dass ich vielleicht irgendwie so eine Art dämonische Seelsorge irgendwie besuchen muss, weil irgendwie immer das Gleiche. Ich war schon wieder irgendwie bei denen und die haben schon wieder Nein gesagt. Und das ärgert mich so. Seit Jahrtausenden funktioniert das und ich war bei dem und ich habe dem irgendwie die schönsten nackten Frauen irgendwie in den Verstand gemalt und der hat einfach weggeguckt und auf Jesus geguckt. So eine Scheiße. Und er hat es nicht gemacht. Und ich habe dem so einen Durst gegeben und der hat trotzdem irgendwie nicht den Whisky getrunken und keine Ahnung was nicht alles. Ach, das wäre cool. Bibel sagt, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Und ja, ich glaube, das heißt nichts anderes, als er wird frustriert von euch ablassen und wird sich irgendjemanden suchen, mit dem er es machen kann. Und gebe doch Gott irgendwie, dass er hier in dieser Gemeinde keinen findet. Und dass wir so einen Einfluss kriegen, dass er auch in Remscheid keinen mehr findet. Und Remscheid hier so eine dämonenfreie Zone wird. Ja, ich bin durch, obwohl ich gerade jetzt nochmal richtig loslegen könnte, aber ich tue es nicht. Falls ich was vergessen habe, falls ihr Strategien habt gegen Sünde, die ich nicht kenne, würde ich die super gerne erfahren. Weil ich auf dem Gebiet auch noch ein Lernender bin und weil ich denke, dass es besser ist, als 4 Pfeile. Und deswegen, falls ihr noch gute Strategien habt, dann bitte schickt mir doch einfach eine E-Mail, storch@kultschock.de. Und sagt mir, was ihr dagegen macht und was ihr so für Erfolge habt und Erfahrungen, dann würde ich das vielleicht auch gerne mein eigenes Leben aufbauen und möglicherweise taucht das dann sogar irgendwann mal hier in einer Predigt auf und wird noch dazu führen, dass andere Leute davon gesegnet werden. Amen. Wir werden beten. Ja. Und zwar... Ja. Beten wir dafür, dass Jesus uns neuen Hunger nach Heiligkeit gibt. Beten wir dafür, dass Jesus uns neuen Hass auf Sünde gibt. Beten wir, dass Jesus uns völlig neu ansteckt in dem Bereich und dass er unser Leben so verändern kann, wie er das möchte. Und dass wir dahin kommen, dass wir völlig entspannt die Menschen werden, als die Gott uns haben will. Und wir beten auch gegen jede Art von geistigem Druck. Aus Druck hat sich noch nie jemand verändert. Und beten dafür, dass wir es hier ohne Verdammnis und sonst was machen, dass wir einfach einen guten Umgang mit Sünde finden, nämlich sie einfach aus unserem Leben rauszuschmeißen. Dass wir uns darüber freuen können, dass immer das Fangseil von Gottes Gnade da ist, wenn es mal nicht funktioniert. Aber dass wir auch wirklich Leute sind, die keine Sünde mehr haben wollen in ihrem Leben. Ich werde es noch mal kurz in Sprachen beten. Wenn es dich stört, hör weg. Wenn du eine Auslegung hast, dann komm nachher her. Kuria Bashient, Riala Lachadamoshokorana Levias Hient, Riala Lamakora Mashed, Riala Fotrian, Ria Shient, Riganana Siatro Bahala Shentria Sirian, Rokotoria Labantria Ste. Kiria Shient, Riamanashotria La Setrian Tesem. Halleluja. Vater, so wie es auf der ersten Seite der Bibel heißt, und wie das der Geist Gottes über dem Chaos brütete, und so bitte ich dich, dass du jetzt hier kommst, Heiliger Geist, und dass du über uns brütest. Gott, bitte ich dich, dass du uns ansprichst, dass du mit uns redest, und dass du uns veränderst, Herr. Gott, wir öffnen unsere Herzen für dich. Herr, und wir sagen, leg uns die Werte deines Reiches in unsere Herzen. Gott, leg uns den Samen deines Reiches in die Herzen. Leg uns einen Hunger danach in uns hinein, dass wir so werden wie du. Halleluja. Bete gegen jeden Druck, der hier ist, an. Bete, dass nur eine positive Motivation da ist. Aber dass wir immer mehr in diese Freiheit reinkommen, zu der wir geboren sind und zu der wir berufen sind. Ey, wenn du das auch willst, wenn du, fällt kein besseres Wort ein, aber wenn du so einen Geist der Heiligkeit haben willst, wenn du willst, dass der Heilige Geist auf diese Weise in deinem Leben wirkt, dann sag Gott das jetzt auch einfach. Also ich kann das nicht für dich beten, ich kann es nur für mich selber beten, aber dann bitte einfach Gott, dass er das in dich reinlegt und dass das groß werden lässt und dass er dir echt so einen Hass gibt auf alles, was Gott nicht gut findet. Und mach das auch ruhig laut, irgendwie, das ist nicht schlimm, wenn man es hört.